Ich bin ganz verblüfft. So schnell bin ich hier vorne gelandet. Aber die Austauschrunde ist ja heute nicht wegen dem Abendmahl. Deswegen hat das damit zu tun. Wollen wir uns die Zeit noch nehmen, gemeinsam zu beten, damit der Herr uns das Wort gnädig auftut, dass sie es verstehen dürfen. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass wir heute hier sein können. Danke, Herr, dass du dich über uns erbarmt hast. Danke dir, dass du es uns geschenkt hast, dass wir Dinge von dir verstehen und begreifen dürfen. Danke dir, dass wir das Evangelium glauben dürfen. Und wir haben das Anliegen, Herr, dass wir dein Wort verstehen, im Herzen verinnerlichen und hingehen und Frucht bringen. Herr, aber wir sind so angewiesen, dass du das bewirkst. Ich kann versuchen, den Text zu erklären, Herr, aber es ist so ein weiter Weg, bis es ins Herz kommt, dass wir dich bitten wollen, dass du selbst das bewirkst. Danke dir, Herr, dass wir als deine Kinder zu dir kommen dürfen, denen du keine Steine und Skorpione in Schlangen geben wirst, sondern das, was gut und nützlich ist und erbaulich. Amen. Amen. So, wir sind einen ganzen Weg inzwischen gegangen in Matthäus, Kapitel 5. Und ich nehme mir die Zeit, jeden von diesen Versen einzeln anzuschauen, weil es doch, denke ich, etwas sehr Zentrales ist, was wir hier finden. Das Erste, wo Jesus anfängt, selbst etwas zu lehren, wo er selbst das Wort an die Menschen richtet. Abgesehen von diesem zusammenfassenden Aufruf, den Jesus in Kapitel 4, Vers 17 getan hat, nämlich zur Buße und zur Umkehr, haben wir jetzt hier das Erste, wo er richtig anfängt, uns etwas zu erklären. Uns sein Gesetz eigentlich darzulegen, haben wir gesehen. Gell? In Matthäus 5, Vers 1. Diese ganze Szene, die uns gezeigt wird, macht uns deutlich, oh, Jesus macht nichts Geringeres hier als ein neues und ein zweites Gesetz einzuführen, wie Mose eins eingeführt hat, das aber nicht zum Leben geführt hat, oder? Derjenige, der nach dem Gesetz Moses lebt und wirkt und arbeitet, wird er zum Ziel kommen? Nie. Nie, auf der Grundlage nie. Es ist ein Dienst der Verdammnis, sagt die Schrift auch. Und Jesus präsentiert hier ein neues, ein lebendig machendes Gesetz. Und dieses Gesetz ist so ganz ungewöhnlich, oder? Denn es fängt an wie? Vers 3, lass es uns lesen, oder lass uns Vers 1 lesen. Das ist immer gut, damit wir mit unseren Gedanken auch ein bisschen warm werden und Anlauf nehmen können, um das mit dem Eigentlichen sich zu beschäftigen. Als er, das heißt als Jesus, aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg, und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Er tat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach: Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig, glückselig die Barmherzigen. Denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Weiter lese ich erstmal noch nicht. Wir kommen Schritt für Schritt weiter. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Nachdem Jesus uns schon vier verschiedene, nicht verschiedene, eigentlich gleiche, aber wenn wir es jetzt mal nur vom Text her betrachten, könnte man meinen, es sind vier verschiedene. Die Armen im Geist, das sind die Trauernden. Ja. Wenn wir dann das ein bisschen näher anschauen, was wir getan haben, sehen wir, das ist eigentlich dieselbe Person, ja, die gewisse Schritte durchläuft. Okay? Das gesteckte Ziel ist klar. Das ist das Reich der Himmel, oder? Das ist die Ewigkeit bei Gott, die Herrlichkeit. Das ist das Ziel. Die allerzentrale Frage, oder, wenn wir diese Frage geklärt haben, gibt es überhaupt Gott? Dann ist die allerzentrale Frage, wie bin ich gerecht vor ihm? Wie kann ich ins Himmelreich hineinkommen? Das ist die entscheidende Frage, oder? Und Jesus nimmt sich die Zeit und erklärt es uns. Und sagt, okay, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4. Da sind wir einen ganzen Weg gegangen. Und jetzt sagt er hier, glückselig die Barmherzigen. Ich werde nachher nochmal versuchen, das ein bisschen zu zeigen, nochmal ein bisschen in Erinnerung zu rufen, diese Schritte, wie die davor waren. Aber lasst uns erstmal hineintauchen und schauen, was das hier bedeutet. Glückselig, die Barmherzigen. Ist euch noch bewusst, was glückselig bedeutet? Wen bezeichnet man als glückselig? Als glückselig kann man die Leute bezeichnen, die Oberschicht, wenn man so will. Ja? Eine privilegierte und bevorzugte Gruppe von Menschen, von allen Menschen, die es hier gibt auf dieser Welt. Es gibt sehr, sehr viele, gell? Geht es allen gleich gut? Nö, gell? Sehr, 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 sehr krasse Unterschiede, oder? Jetzt sagt uns die Schrift, dieses Wort legt uns nahe, glückselig, das bedeutet, da gibt es eine gewisse Auswahl aus diesem ganzen Pool an Menschen, ja? Und denen geht es ganz, ganz besonders gut. Diejenigen, wo wir so uns heimlich mal bedenken, oh, wäre ich nur an seiner Stelle, hätte ich es doch nur so gut wie der. Ich weiß nicht, ob ihr solche Gedanken kennt oder ob ihr euch selber schon zu den Glückseligen zählt. Glückselig, wer sich zu denen zählen darf. Aber das ist dieses Wort, okay? Ich hoffe, dass ihr es begreifen, dass ihr es verstehen könnt. Irgendjemand in euren Köpfen, wo ihr sagt, oh Mensch, mit dem würde ich gerne Platztausch machen. Manchmal ist es ganz leicht schon, ganz, ganz naheliegend, manchmal ganz utopisch. Ja. Irgendjemand, mit dem ihr gar nichts zu tun habt und wo ihr nie den Platz mit ihm tauschen könnt, aber so, oh Mensch, so gerne hätte ich so gut wie der. Also glückselig, Jesus sagt über welche, dass sie glückselig sind. Und wir Menschen, wir haben so eine subjektive Einschätzung immer. Also ich denke, Bruder Meier ist glückselig. Ja? Mein Nachbar, mein Nebensitzer denkt, der ist überhaupt gar nicht glückselig. Okay? Und so, wir Menschen, wir schätzen es jeder anders ein. Und jeder würde gerne mit jemand anders tauschen. Je nachdem, in welcher Situation du gerade bist, oder? Wenn du hungrig bist, dann würdest du am liebsten mit jemand tauschen, der satt ist. Wenn du allein bist, würdest du am liebsten tauschen mit jemand, der nicht allein ist. Und derjenige, der mitten im Trubel ist, der würde mit dir am liebsten tauschen. Seht ihr, also jeder hat eine andere Definition. Wer ist denn glückselig? Aber wenn Jesus sagt, dass jemand glückselig ist, ist es dann subjektiv? Also Jesus hat eine Meinung, gell? Das ist halt, was du denkst. Ja, jemand anders denkt was an. Hey, Jesus ist Gott. Wenn er sagt, wenn jemand glückselig ist, ja, der ist wahrhaftig glückselig. Da kannst du Gift drauf nehmen. Wenn Jesus es sagt, dann stimmt es auf jeden Fall. Also, glückselig, und wir haben schon einige gesehen, die glückselig sind, und da denken wir, das ist sehr, sehr komisch, was Jesus sagt. Die Armen im Geist, die Trauernden, die Sanftmütigen, die hungern, genau die alle, wo wir sagen, die sind nicht glückselig. Dürft gerne auf mich zukommen oder nachhören oder wie auch immer, wenn ihr das näher verstehen wollt. Aber wir sind diesen ganzen Weg bis hierher gegangen, und jetzt sagt er etwas: glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Was bedeutet Barmherzigkeit? Den ersten Begriff habe ich versucht, euch nahezubringen und nochmal zu erinnern, nur eigentlich. Glückselig, welche jetzt die Barmherzigen. Was bedeutet Barmherzigkeit? Jeder hat einen Geschmack von diesem Wort, jeder hat eine Vorstellung. Ich will versuchen, es euch ein bisschen zu erklären. Dass jemand da, der in irgendeiner Notsituation ist. Diese Notsituation, die kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Es gibt ganz unterschiedliche Notsituationen, oder? Auf jeden Fall befindet sich dieser Mensch in einer Abhängigkeit, dass jemand kommt und ihm hilft. Aus seiner Not heraus. Okay? Ihr seht jemanden, geht irgendwo spazieren und seht jemanden im Schlammloch sitzen, im Sumpf, und kommt nicht raus. Der ist in einer Not. Er versinkt. Ja, und kommt alleine nicht raus. Barmherzigkeit bedeutet es, diese Not zu sehen und zu helfen. Okay, das kann ja ganz unterschiedlich sein, oder? Das kann sein, dass ich dem ein Seil zuwerfe und ihn rausziehe. Es kann sein, weil die Not so unterschiedlich ist, kann die Barmherzigkeit auch ganz unterschiedlich aussehen. Wenn der andere eine Not hat, nehmen wir es wieder, die Einsamkeit. Ja? Dann, wenn ich barmherzig bin, gehe ich zu ihm hin, dann löse ich ihn aus dieser Not, wenn ich es kann. Ja? Also das bedeutet Barmherzigkeit. Lasst uns mal ein bisschen gucken, wie dieser Begriff verwendet wird. Wenn ihr das Lukas-Evangelium aufschlagt, ein ganz, ganz, wie es in den Evangelien ganz häufig verwendet wird, Lukas 17, und an dem Beispiel will ich es euch zeigen, was Erbarmen bedeutet. Lukas 17, Vers 15, Vers 13. Ja, das sind die 10 Aussätzige. Wisst ihr, was für eine Not die waren? Der Rainer war vor einiger Zeit bei uns und hat uns erklärt, was Aussatz ist. Ja? Waren die in einer Not? Ohne Zweifel waren die in einer Not, in einer sehr existenziellen Not. Und nicht nur allein die Krankheit, sondern das ganze Gesellschaftliche, die waren ausgestoßen, hatten keinen Anteil am Tempel, an nichts hatten die Anteil, oder? Am Gottesdienst, nichts. Ausgestoßen. Und jetzt kommt die Lottochance des Lebens. Jesus kommt. Lukas 17, Vers 13. Und sie, das sind diese 10 Männer, die ihm entgegenkommen, erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, Meister, erbarme dich, unser, erbarme dich. Das ist dieser Ausruf, der ganz, ganz häufig kommt von irgendwelchen Menschen, die in einer Not sind. Meistens sind sie krank oder, ja, in den meisten Fällen haben sie irgendein Leiden, mit dem sie fertig werden müssen, oder mit dem sie nicht fertig werden, besser gesagt. Und sie zu Jesus kommen und sagen: erbarme dich, erbarme dich. Die Notsituation ist klar, und Barmherzigkeit in diesem Fall, was bedeutet es? Dass man aus einer, dass man, das erste ist die Not sehen. Man muss es wahrnehmen, oder? Wenn ich denke, hey, was hast du eigentlich? Dir geht's doch gar nicht so schlecht. Ja? Kannst zwar nicht mehr laufen, deine Beine kannst nicht bewegen, aber du kannst ja immerhin noch essen und trinken und deine Arme bewegen sich auch noch. Also, was hast du, ja? Da, auf diesem Weg findet keine Barmherzigkeit statt. Sondern man muss die Not wahrnehmen, man muss den anderen, oh, der hat es tatsächlich echt schlecht, den geht's wirklich dreckig. Und dann, das nächste, was passiert ist, dass sich was bewegt bei uns. Mitleid. Ein Gefühl, eine innere Regung, wo ich sage, oh, er tut mir leid. Er tut mir leid, dass es so ist bei ihm. Und dann, wenn es mir aufrichtig leid tut und ich hier irgendeine Möglichkeit sehe, ihm zu helfen, dann helfe ich ihm, oder? Das ist Barmherzigkeit von der Schrift her. Wenn ich dann sagen würde, sorry, es ist echt blöd, dass es dir so geht, und dann gehe weiter, ist das Barmherzigkeit? Nee, das ist keine Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist die Not sehen, bewegt werden durch diese Not. Ihr kennt Jesus, gell? Er sah aber die Volksmengen und er wurde innerlich bewegt über sie. Und seine Barmherzigkeit, wie sehen wir sie? Indem er sie lehrte. Ganz interessant, gell? Oder eins weiter, eine Seite weiter, wenn wir blättern, ist diese berühmte Geschichte von dem Blinden, der auf dem Weg nach Jericho dort saß. Und da heißt es in Kapitel 18, Vers 38, und er rief, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und die Vorangehenden bedrohten ihn, dass er schweigen sollte. Er aber schrie umso mehr, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Wir sehen ja, wie sehr die Not da ist. Und wir sehen auch das Erbarmen Jesu dann, oder? Im Weiteren. Aber, so, jetzt haben wir schon ein bisschen einen Geschmack, was bedeutet dieses Wort Barmherzigkeit. Aber was hat es mit unserem Text hier zu tun? Okay, und ich gebe ganz ehrlich zu, es war etwas, wo ich am meisten damit gerungen habe eigentlich und am meisten überlegt habe. Ich sehe das nicht als 8 verschiedene Gruppen, die Jesus hier aufzählt. So, glückselig die Afrikaner, glückselig die Asiaten, also so welche, die miteinander überhaupt nichts zu tun haben. Ja? Es sind welche, die sehr, sehr eng miteinander zusammenhängen. Da baut einer auf dem anderen auf. Und wenn wir das jetzt hier gesehen haben, was sagt Jesus dann jetzt hier? Wie können wir das verstehen? Glückselig die Barmherzigen. Also bedeutet das, glückselig alle, die wie wild durch diese Welt laufen und überall Menschen suchen, die eine Not haben, die sich über sie erbarmen und ihnen helfen. Spricht Jesus so über die hier? Könnte man meinen. Könnte man meinen. Aber was ist die Schwierigkeit dabei? Wie passt das hinein? Wie passt das hinein? Und das ist wirklich, wenn ihr in der Bibel lest und dann trefft ihr auf etwas, wo ihr nicht sofort versteht. Manche Dinge versteht man gleich, oder? Ist nicht schwer. Und manche Stellen, da stolpert man. Und dann fragt man sich ja, wie ist das zu verstehen richtig? Was immer am aller hilfreichsten ist, ist zu schauen, welchen Gedankengang haben wir hier. Das Allerschlimmste ist, den Vers rauszuschnippeln mit einer Schere, die hier hinzulegen und zu betrachten. Ihr werdet nicht schlau draus und ihr könnt alles daraus machen. Deswegen, ich weiß, es ist mühselig. Es ist ein Stück Arbeit. Aber ich möchte euch helfen und ich möchte, dass wir das begreifen können, dass wir das verstehen können, dass wir es einordnen können und dass wir dann sagen können, okay, ich denke, ich weiß, um was es geht. Ja? Das ist mein Ziel, das ist meine Absicht. Ich kann euch einfach sagen, ich kann mich gründlich studieren, dann kann ich eigentlich einfach sagen, das und das heißt. Und ihr schluckt es einfach oder auch nicht. Also das ist nicht mein Ziel. Ich will, dass ihr es begreifen, dass ihr es verstehen könnt. Ich würde behaupten, dass es um Folgendes geht. Es geht nicht um eine Barmherzigkeit generell. Also das heißt, wir sehen irgendeinen Notleidenden und helfen ihm. Sondern um was für eine Barmherzigkeit geht es? Es geht um die Barmherzigkeit, da wo jemand anders mir gegenüber in Schuld ist. Es geht um letztendlich nichts anderes als um Vergebung. Er denkt jetzt, was hat das jetzt damit zu tun? Lasst uns, ich will es euch versuchen, anhand von diesem Text aufzuzeigen. Dieser Vers, der ist in zwei Teile aufgeteilt, oder? Wie jede von den Glückseligpreisungen. Erkennt ihr die zwei Teile? Jeder einzelne Vers, wie der in zwei Teile aufgespalten ist? Wie fängt der erste immer an? Glückselig, sehr schön. Wie geht's weiter? Denn, Punkt, 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 ja? Das ist der zweite Teil. Glückselig und der zweite Teil, denn. Der zweite Teil ist immer eine Verheißung, ein Versprechen Gottes. Lass uns die Verheißung, die hier ausgesprochen wird, mal anschauen. Es heißt, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Um was für eine Barmherzigkeit geht es hier? Also sagen wir mal ganz einfach erstmal, von wem wird ihnen Barmherzigkeit widerfahren? Wird Gott jemand anders schicken, der ihnen dann auch in der Notsituation hilft? Ich meine, kann Gott machen, das macht er bestimmt, aber ist das jetzt hier gemeint? Nein, ist nicht hier gemeint. Was könnte noch gemeint sein? Was für eine Barmherzigkeit? Oder erstmal, von wem? Entschuldigung, von wem? Von Gott selbst. Von Gott selbst wird ihnen Barmherzigkeit widerfahren. Wann? Im Reich der Himmel. Im Reich der Himmel, in der Ewigkeit. Wenn ihr damit nicht einverstanden seid, dann schaut euch bitte jede einzelne dieser Verheißungen an und erkennt ein Muster. Nämlich, dass es immer um eine Verheißung geht, dass wir das Reich der Himmel bekommen werden, dass wir es erben werden, dass wir bei Gott sein werden, dass wir gerecht gesprochen werden, dass wir freigesprochen werden von all unserer Schuld, von all unseren Sünden. Also um was für eine Barmherzigkeit geht es hier? Wenn wir vor Gott stehen, sind wir dann in einer Notsituation? Wir haben gesehen, also ich meine, erstmal als Menschen, ganz natürlich, wie wir dastehen. Sind wir in einer Notsituation? Einer sehr großen Notsituation. Sind wir angewiesen auf einen barmherzigen Gott? Und wie? Und wie? Das heißt, die Verheißung, die Jesus hier ausspricht, bedeutet, dem werden seine Sünden vergeben werden. Dem werden seine Sünden erlassen werden. Er wird Barmherzigkeit von Gott bekommen. Okay? Es geht nicht darum, dass Gott dann noch sein Bein heilen wird, oder? Also darum geht es dann nicht mehr. Es geht darum, ist die Schuld vergeben oder nicht? Das ist das, worum es hier geht in erster Linie. Also wir sehen, der zweite Teil geht um Vergebung der Schuld. Es geht um Nachlassen der Sünden. Was legt es dann nahe, worum der erste Teil geht? Genau dasselbe. Und genau dasselbe, nämlich die Schuld, die andere Menschen uns gegenüber haben. Und ich möchte auch euch zeigen, das ist ein wiederholtes Thema, was durch das Matthäus-Evangelium uns begleiten wird. Dann blättert mal eine Seite weiter. Matthäus Kapitel 6. Wenn wir so oft beten, wie Jesus uns gelehrt hat, was beten wir dann? Matthäus 6, Vers 12. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Hat das etwas damit zu tun? Oder können wir sagen, also Gott ist schön, dass Gott mir vergibt, aber ich halte fest an meinem Recht, dem anderen gegenüber einzufordern, seine Schuld mir gegenüber. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Wir treten vor Gott und sagen, Gott sei bitte gnädig. Ich war es auch mein, nicht, dass Gott deswegen uns gnädig ist, weil wir gnädig waren. Aber wir können zumindest sagen, wir haben es nachgelassen, unseren Schuldnern, uns gegenüber. Seid uns bitte auch gnädig. Das ist das Gebet hier. Das alles einzuordnen und das zu verstehen, das wird unsere Aufgabe sein, wenn wir da hinkommen. Aber wir sehen, es hat etwas zu tun. Ich kann nicht vor Gott treten und sagen, Herr, lass mir bitte meine Schuld nach. Aber und das ist in Matthäus 18 übrigens. Matthäus 18, 21. Das ist genau, kennt ihr dieses Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht? Was macht er? Sehr gut bekannt, gell? Kapitel 18, Vers 21. Und was ist das Thema, um das es hier geht? Petrus trat zu ihm und sprach: Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis zu 7-mal? Nach 7-mal ist Zahl der Vollkommenheit, dann ist Schluss. Jesus spricht zu ihm: Ich sage dir nicht bis 7-mal, sondern bis 70-mal, 7-mal. Puh. Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und zu bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig um Barmherzigkeit, oder? Ich füge es jetzt gerade ein. Er bat um Barmherzigkeit, schaut mal. Er ist in einer Not, er bittet um Barmherzigkeit. Er bat ihn kniefällig und sprach: Herr, habe Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Völlig utopisch. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, das ist Barmherzigkeit, gab ihn los und erließ ihm das Darlehen. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denare schuldig war. Nicht wenig, aber verschwindend gering im Vergleich zu dem, was er hatte. Und er griff und würgte ihn und sprach: Bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Oh, ihr Lieben, das sind wir, gell? Der muss es büßen. Bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach, genau dieselben Worte übrigens, schaut mal: Habe Geduld mit mir, ich will dir bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm: Böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest du dich nicht auch deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Seht ihr Erbarmen? Solltest du nicht Erbarmen mit deinem Mitknecht gehabt haben, wie ich mich deiner erbarmt habe? Das ist das gleiche Wort, was in Matthäus 5 benutzt wird. Erbarmen. Mitleid haben mit jemand anders. Ihm die Schuld erlassen. Unser Herr wurde zornig, überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt hat, was ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen vergibt. Das sind sehr, sehr harte Worte, oder? Für uns zumindest. Aber wir sehen, dieses Thema begleitet uns durch das Matthäus-Evangelium hindurch. Es tritt wieder und wieder auf. Das, worum es geht hier, ist: Jesus sagt, glückselig diejenigen, die aus Barmherzigkeit heraus den anderen die Schuld nachlassen und vergeben und loslassen. Denn sie werden die Barmherzigkeit Gottes bekommen. Wenn wir selbst Barmherzigkeit bekommen wollen von Gott, dann müssen wir selbst bereit sein, barmherzig zu sein. Das ist das Erste, dass wir sehen, wie dieser Vers aufgebaut ist. Wir sehen, was die Verheißung bedeutet, auf welche Barmherzigkeit wir bei Gott hoffen. Und dann kriegen wir ein Gefühl davon, welche Barmherzigkeit es geht, im ersten Teil dieses Kapitels. Glückselig, man kann es anders übersetzen, die Vergebungsbereiten. Glückselig, die bereit sind zu verzeihen. Und das Zweite, was mir das nahelegt, dass es genau darum geht, ist der ganze Kontext, wie ich euch schon vorher gesagt habe. Lass nochmal den Weg, den wir gehen. Welche Schritte gehen wir hin vor den Thron Gottes? Wie kommen wir vor ihn? Das Erste ist, glückselig die Armen im Geist. Okay, als welche kommen die? Als die Erbarmungswürdigen, so meine Taschen, die sind so weit drin, ich wollte. Als die, die nichts haben. Das ist interessant, oder? Das ist ein erbarmungswürdiger Zustand, der hier beschrieben wird. Wenn ihr einen, der seht, der nichts mehr hat, womit er sich sein Mittagessen kaufen kann. Ist erbarmungswürdig? Ja. Genau dasselbe ist hier in einem geistlichen Sinne von uns gesprochen. Wir kommen als Erbarmungswürdige vor den Thron. Als die, die zerstört sind, weil wer verantwortlich ist für diesen erbarmungswürdigen Zustand? Wir selbst. Wir selbst. Deswegen kommen wir traurig. Was ist der nächste Schritt? Die Sanftmütigen. Die nicht mehr überzeugt sind von sich selbst, die nichts mehr auf sich selbst halten, die völlig gedemütigt, völlig kleinlaut und ruhig vor Gott sind. Kein Großmaul mehr. Und die, glückselig diejenigen, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Die nicht nur klein und zerstört sind vor Gott, sondern die sagen, Herr, erbarme dich meiner. Herr, erbarme dich meiner. Lass mich diese Gerechtigkeit haben. Gib mir bitte diese Gerechtigkeit. Erbarme dich über mein extrem großes Bedürfnis, das ich habe. Hunger und Durst. Ich habe versucht, euch das letztes Mal nahezulegen. Es ist ein extremes Bedürfnis. Herr, wasche mich rein. Erkläre mich bitte für gerecht. Bitte, bitte, bitte. So. Und was jetzt? Ihr seid glückselig, diejenigen, die diese Lektion 1 bis 4, die ihren Zustand vor Gott so gründlich verstanden haben, die dann sagen, die Schuld, die anderen mir gegenüber haben, ist im Anbetracht dessen wirklich klein und gering und ich will es ihnen gerne erlassen. Und nicht wie dieser böse Knecht sei, der vor dem Herrn steht und sagt, Herr, ich habe so Hunger und so Durst nach deiner Gerechtigkeit, bitte erkläre mich gerecht, wasche mich rein durch das Blut, bitte. Aber den, der neben mir steht, den nicht, bitte. Dem sollst du bitte anrechnen. Geht das? Ausgeschlossen. Ausgeschlossen. Zum ersten Mal sehen wir etwas, sagt uns Jesus etwas, wo wir... Ich will ein bisschen anders anfangen. Diese ersten vier Glückseligpreisungen, die wir haben. Könnt ihr das so live beobachten bei jemandem? Es geht doch um geistliche Wahrheiten, oder? Sich selbst als geistlich arm zu sehen. Zu trauern, okay, vielleicht, je nachdem, ob du gerade zugegen bist oder nicht, zeigt sich vielleicht ein bisschen was davon. Aber das meiste spielt sich in unserem Herzen ab. Ob wir hungrig sind, ob wir traurig sind, ob wir sanftmütig sind, all diese Dinge. Aber der Glaube, der biblische Glaube, der ist niemals etwas, wo ganz weit versteckt irgendwo sich abspielt und keiner was davon mitbekommt. Es hat Auswirkungen nach außen. Wenn ich tatsächlich überzeugt bin von meinem Zustand, den ich vor Gott habe, von Natur aus, dann hat es einen Einfluss darauf, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe. Ob ich meine Situation vor Gott verstanden habe, das zeigt sich darin, ob ich bereit bin, denjenigen, die mir gegenüber Schuld aufladen, zu vergeben. Oder sind wir, was war mit diesem Knecht hier? Der hat es nicht begriffen, oder? Der hat es nicht begriffen. Was hat das Einzige, was er vor Augen hatte, war was? Oh, ich muss jetzt ins Gefängnis. Das will ich nicht. Bitte sei mir gnädig. Er will der Strafe entkommen. Die Schuld, dass er ein unfassbares Vermögen dem schuldet und dass es wohl sein Verbrechen war, dass er es ihm schuldet, das kümmert ihn nicht. Woran sehen wir das? Die Freude, die war sehr, sehr kurz. Die war sehr, sehr kurz. Er geht hinaus und wirkt seinen Mitknecht und er will sich nicht mal erbarmen. Er hat es nicht verstanden. Glückselig diejenigen, die Vers 3 bis 6 so gründlich verstanden haben, dass es sich in ihrer Beziehung zu den eigenen Mitmenschen zeigt. Glückselig. Das ist wahrer Glaube. Vers 3 bis 6, das ist die Basis, das ist der Stamm, das ist die Wurzel und Vers 7, die Barmherzigkeit, den anderen Vergebungsbereitschaft, das ist die Frucht. Das ist das, was sich nach außen hin zeigt. Das bekommt ein anderer Mitknecht mit, oder? Ob du ihn vergibst oder nicht. In den meisten Fällen ja. Nun, das ist alles okay, oder? Solange, also ich hoffe, dass ich euch überzeugen konnte. Wenn nicht, dann kommt bitte nochmal zu mir. Und dann, ich weiß, es ist, man muss sich seine Gedanken wirklich bündeln, um das hier, diesen Weg mitzugehen und das zu verstehen. Ich will mich jetzt aber damit befassen. Schaut mal, seit wir uns gegen Gott aufgelehnt haben, haben wir ein Problem mit Gott. Aber seit wir uns aufgelehnt haben, dann hat es auch angefangen zu knistern, oder? Zwischen uns. Hat es schon mal geknistert bei euch, zwischen euch und euren Mitmenschen? Letzte Woche nur einmal, oder? Es ist etwas, was permanent uns begleitet. Die Beziehung zu Gott ist kaputt gegangen und die Beziehung zu den Menschen permanent. Sei es nur Missverständnis, aber sei es auch wirklich Verletzungen, die passieren. Sei es böse Worte, die wir uns gegenseitig an den Kopf werfen. Sei es Ungeduld. Sei es sonst irgendetwas, wo wir den anderen aus Egoismus betrügen, übervorteilen. Wo wir uns einen Vorteil anderen gegenüber verschaffen, indem wir den anderen berauben, einem gewissen Maß. Ja? Das erleben wir alles jeden Tag. Okay, Versöhnung. Erlebt es auch? Ich hoffe sehr. Und das ist auch, sag ich mal, in einer gewissen Art und Weise ist es oftmals noch machbar, oder? Also wenn es der alltägliche Kleinkrieg ist, so, ich habe den anderen angeschnauzt, der andere war kurz beleidigt, spät nach drei Stunden, hoffentlich nicht so lange, kommen wir wieder zusammen und sagen, oh, es tut mir leid, ja, okay, es tut mir auch leid, okay, jetzt sind wir wieder Freunde. So, das ist nicht so schwer, oder? Das geht. Solange es dieser Kleinkrieg ist, solange es die alltäglichen Sachen sind, ist nicht so schwer. Aber was machen wir dann, wo uns Menschen richtig getroffen haben? Habt ihr schon erlebt? So, wo es richtig ins Herz hineingeht. Dann über Vergebung zu sprechen, das ist was ganz anderes, oder? Wie können wir als Christen damit umgehen, wenn wir tatsächlich sehr getroffen und verletzt worden sind? Ich denke, dass der Text uns hilft und ich will über den Text hinaus noch ein, zwei Sachen mit dazu nehmen, die uns dabei helfen sollen. Ich glaube, das Erste, was sehr, sehr wichtig ist, und ich will voranstellen, ich will jetzt nicht irgendwelche Tipps euch geben, ja, vergebt nur, weil dann geht es euch selber besser und alles Mögliche. Das mag alles sein. Aber es geht mir nicht um menschliche Strategien, es einfach zu überwinden oder Hauptsache dir geht es besser. Darum geht es nicht in erster Linie. Ich will versuchen, von euch von der Schrift her etwas mitzugeben, was hilfreich sein kann. Nun, das Erste, was ich euch sehr, sehr nah ans Herz legen möchte, ist, dass ihr euch vom Satan, der liebt es euch, diese Opfer Rolle, euch da drin zu wiegen. Versteht ihr, was ich meine? Du allerärmstes Ding. Du bist so stark kaputt gemacht worden und wie auch immer, ihr kennt diese Gedanken, Selbstmitleid, all das. Der Feind ist höchst zufrieden, wenn ihr da drin seid und wenn ihr da drin bleibt und bleibt und bleibt und bleibt und bleibt. Weil es ist wie ein Käfig, oder? Es ist wie etwas, was euch festhält, was euch einengt. Und ich kenne das selber von mir. Wenn ich mit irgendwas beleidigt bin, die Gedanken kreisen permanent darum. Man ist nur noch da mit dieser Sache befasst. Die ganze Gefühlswelt ist negativ, ist schlecht, ist am Boden. Es klammert einen fest und der Satan will das. Der Satan will das. Wir müssen raus aus dieser Opferrolle, auch wenn es tatsächlich so ist, dass wir Opfer gewesen sein mögen. Aber, ihr Lieben, und das ist das Problem, wo ich insbesondere bei Ungläubigen ganz, ganz oft sehe. Wisst ihr, da gibt es die einen Ungläubigen, die sind selbstgerecht. Und die sagen, mein Leben ist völlig in Ordnung, Gott kann nichts daran auszusetzen haben. So, das ist das eine. Und dann gibt es die anderen, die haben einen Haufen Leid erlebt in ihrem Leben. Und die sagen, Wenn es Gott geben würde, dann würde er sowas nicht zulassen. Ja? Dass mir so viel Leid widerfahren ist. Warum? Wenn es einen gerechten Gott geben würde, würde er nicht zulassen, dass mir so viel Ungerechtigkeit widerfährt. Und es sind nicht nur die Selbstgerechten, die so stolz dastehen, sondern es sind auch diejenigen, die von anderen verletzt worden sind manchmal und die eigentlich, wo wir sagen würden, die haben eigentlich einen nahen und einen kurzen Weg zum Evangelium. Manchmal nicht. Manchmal nicht. Manchmal ist genau das Problem. Genau dieses Festhalten an dieser Opferrolle ist das Problem. Das Problem ist, dass wir selbst alle schuldig sind vor Gott. Und dass wir uns durch das Evangelium herausholen lassen müssen und selbst permanent als Angriff und als Zielscheibe zu sehen und als diejenigen, die kaputt gemacht werden, die leiden, sondern zu sehen, oh, ich bin nicht nur ein Opfer, ich bin auch ein Täter. Ich bin auch einer, der selbst etwas beigetragen hat. So ist es vielleicht weniger. Okay, aber darum geht es jetzt erstmal nicht. Und das Allerwichtigste ist, wir denken manchmal, wie viel wiegt unsere Schuld Gott gegenüber? Viel oder wenig? Ja, ich meine, was denkt ihr? Ist Gott Sünde egal? Überhaupt nicht. Wie schnell, ich manchmal denke ich mir so, wir denken, Gott ist so ein super Computer, der, solange der Kühlkreislauf funktioniert, läuft er einfach emotionslos. Er ist ja souverän, er ist erhaben über allen Dingen, ihm kann nichts etwas anhaben. Ja, in einer gewissen Weise schon, aber auf der anderen Seite, er ist nicht gefühlskalt und Sünde ist ihm nicht egal. Sagt es uns die Bibel? Erste Mose 6. Ihr kennt das gut. Aber das ist so erschreckend eigentlich auch zu sehen, dass Gott die Sünde überhaupt nicht egal ist. Schaut mal, da heißt es, und der Herr, 6 Vers 5. 1. Mose 6 Vers 5. Ich warte kurz, bis ihr da seid. Muss mir mal zuwinken, wenn ich zu schnell bin. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Da hat Gott gesagt, müssen wir mal eingreifen. Müssen wir mal schauen, ein bisschen Ordnung schaffen, oder? Und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Kannst du dir das vorstellen? Die Sünde lässt Gott nicht kalt, auch wenn wir nicht sofort sehen, dass Gott an jedem Punkt sofort eingreift und die Sünde bestraft. Denn er ist barmherzig und langmütig. Aber die Sünde ist etwas, was Gott zutiefst ins Herz hinein bekümmert. Und wie viel Verletzung, wenn wir es so mal sagen wollen, oder bekümmert ins Herz hinein, ist das Verletzung? Wie fühlt ihr euch, wenn ihr verletzt? Bekümmert ins Herz hinein. Wie viel Verletzung ist da von deiner Seite aus, Gott gegenüber? Mal aufzählen. Eine Woche lang. Mal setz dich mal nachher hin, mach eine Liste von einer Woche. Wie viel Verletzung da ist? Okay? Was du Gott angetan hast. Ich sag's nochmal, Gott ist kein Supercomputer. Gott ist Gott. Dann halte diese Liste und dann mach eine Liste, wo du verletzt worden bist vor den anderen. Versteht ihr? Auf einmal relativiert sich. Es relativiert sich. Wir werden uns dessen bewusst, oh Herr, wenn du mir nicht barmherzig bist, weißt du, jetzt streiten wir uns um ein Grundstück oder wir streiten uns um Beziehungen oder um sonst irgendwas, aber wir stehen eines Tages vor ihm und werden alle sagen, Herr, bitte sei gnädig und sei barmherzig. Das wird alles egal sein dann, es wird alles wurscht sein. Es ist weggeblasen dann. Wir müssen das verstehen, dass, dass das Eigentliche, worum es sich dreht, unsere Schuld vor Gott ist. Und nicht, dass Gott uns diese Schuld vorhält. Im Gegenteil. Das heißt ja, 2. Mose Kapitel 34 ist das, ein bisschen weiter blättert, dass ein ganz wesentliches Merkmal von Gott, ein innerster Wesenszug von ihm, das wird im Alten Testament immer, immer wieder wiederholt, ist, schaut mal, als Gott sich dem Mose vorstellt gewissermaßen, ihr kennt diese Situation, denke ich, viele von euch, wo Mose sagt, ich will die Herrlichkeit, will deine Herrlichkeit sehen. Und dann heißt es in Vers 6, 34, 6, und der Herr ging vor Moses Angesicht vorüber und rief, Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig. Barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. So, schau, du kommst mit deiner ganzen Liste von einer Woche vor Gott. Und er sagt was? Du kriegst 80%. Für den Rest musst du zahlen. Nein, er sagt, im Namen Jesu. Ich greife da ein bisschen vor, okay, wir sind zu schnell eigentlich von unserem Text her. Aber im Namen Jesu, es ist dir alles vergeben. Sünde nach Sünde, zack, vergeben, 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 vergeben. So, du hast die Liste, gehst raus. Halleluja, mir ist vergeben. Und was willst du machen? Okay, gehen wir über zur Tagesordnung. Willst du deine eigene Liste wieder rausholen? Ist das möglich? Wenn wir uns in einem rechten Licht vor Gott sehen, was er uns an Gnade und Barmherzigkeit überschüttet und überhäuft hat. Wisst ihr, er hat einen Eimer genommen, hat es drüber geschüttet. Dann können wir nicht anders, als zu sagen, Herr, ich lasse es los. Ich will es nicht mehr haben. Ich werde nicht länger nachtragen. Ich werde nicht länger graben. Ich werde nicht länger. Und am allermeisten muss ich über Jesus staunen, wie er barmherzig war, oder? Er hängt am Kreuz noch. Sagt, Vater, vergib ihnen. Und sie wissen nicht, was sie tun. Schaut die Barmherzigkeit und Freundlichkeit Gottes an. Wir haben schon Lied nach Lied nach Lied haben wir gerade gesungen. Du hast Erbarmen und Zeit. Ja, genau. Bitte, seht das, studiert das, freut euch daran. Und es wird euch frei machen. Es wird euch frei machen. Es wird euch frei machen. Weitere Überlegungen möchte ich euch auf den Weg einfach mitgeben. Wenn derjenige, dem du etwas vorhältst, ein Ungläubiger ist, dann will ich bitten, dass du dir vor Augen hältst, was dein Stand und was sein Stand ist. 2. Thessalonicher, eine Stelle. 2. Thessalonicher, dort leitet Paulus diesen Brief ein und er sagt, ab Vers 2 liest sich so: Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken und die Bemühung der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Und wir kennen von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung, denn unser Evangelium ging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist, in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, als was für Leute wir um euretwillen. Ich bin im ersten Brief. Danke, dass ihr angefangen habt zu raunen. Aber ich denke mir auch, wann kommt das? Aber die sind so ähnlich, die ersten zwei, also die Briefe. Deswegen habe ich es nicht sofort gemerkt. Ich dachte, wann kommt's? 2. Thessalonicher Brief. Ab Vers 3. Ich habe auch ab Vers 3 aufgeschrieben und hier geht es schon ab Vers 2 los. Okay. Eifer des Gefechts. Nochmal, wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, Brüder, wie es angemessen ist. Vers 3 jetzt. Ja? Weil euer Glaube reichlich wächst und die Liebe zueinander bei jedem Einzelnen von euch allen zunimmt, sodass wir selbst uns, euer Rühmen in den Gemeinden Gottes, wegen eures Ausharrens, wegen eures Glaubens, in all euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr erduldet. So, jetzt sind da Menschen, die sind gläubig, Menschen, die sind ungläubig. Und die einen verfolgen die anderen, ihr wisst schon welche. Welche? Geschehen da Verletzungen? Geht mal in irgendwelche Länder, wo welche verfolgt werden, wenn deine Frau oder dein Mann umgebracht worden ist. Sind Verletzungen da? Sehr, sehr große Verletzungen. So, wegen eures Ausharrens und Glaubens in allen Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr duldet. Sie sind ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes, jetzt schaut mal, dass ihr des Reiches Gottes gewürdigt werdet, um dessen Willen ihr auch leidet. Das ist richtig so, es muss so sein. Sie sind ein Beweis dafür, ich will sagen ganz kurz, dass das Evangelium wahr ist, aber schaut mal jetzt hier, Vers 6. So gewiss es bei Gott gerecht ist, denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis zu vergelten und euch, den Bedrängten, mit Ruhe zusammen mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus Christus vom Himmel her, mit den Engeln, seiner Macht, in flammendem Feuer. Habt ihr es verfolgen können? Er sagt, eines Tages, so jetzt seid ihr diejenigen, die verfolgt werden und die ihr leidet. Wisst ihr, was eines Tages passieren wird? Jesus wird kommen, wie heißt es hier? Vom Himmel her, mit Macht, mit flammendem Feuer. Was wird dann passieren? Wer vor dem Herrn erscheinen? Was wird er tun? Er wird zu dem Ungläubigen sagen, was hast du meinem Kind angetan? Und mit was wird er vergelten, heißt es hier? Mit Bedrängnis. Mit was für Bedrängnis? Du bist in Angst machen. Nein. Mit der ewigen Verdammnis. Wenn derjenige ungläubig ist, versteht ihr, was ich meine? Wenn er keine Versöhnung in Jesus hat, er wird sagen, da kommen natürlich andere Sachen dazu, aber ein Teil davon ist, du hast mein Kind verfolgt, du hast mein Kind verletzt. Geh hinfort. Seht ihr das? Seht ihr das, was passieren wird? Sollten wir da nicht vor dem Herrn, und wer werden wir da stehen? So als Gerechte, oder? Und sagen, ja, natürlich, der hat es ja verdient, gell? Aber ich? Nein! Wir werden auf einmal wieder vor Augen haben, wo wir andere verletzt haben und all diese Dinge. Und was werden wir sagen? Oh Herr, eigentlich müsste ich mit ihm mitgehen. Aber ich darf bleiben. Ich darf mir wird mit Ruhe vergolten werden. Wer bin ich? Ihr Lieben, wenn hier jemand wehtut, darfst du wissen, es fällt bei Gott nicht unter den Tisch. Gott wird Gerechtigkeit schaffen. Aber freu dich nicht in erster Linie darüber, freu dich darüber, dass du nicht mitgehen musst, dass du vor Gott bestehen darfst. Oh, ihr Lieben, wir müssen das, weißt du, der eine tut dir drauf und du sagst, eigentlich muss es mir mehr leid tun für ihn, weil es ihm angerechnet wird, wenn er nicht umkehrt, wenn er nicht umdreht. Auf diese Art und Weise ist auch Römer 12 zum Beispiel, ab Vers 19, ich sage es aus dem Gedächtnis, da heißt es, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Und wenn dein Feind hungert, ja, dann gib ihm zu essen und all diese Dinge und tu ihm sogar Gutes. Wenn das dich dazu führen sollte, dass er zum Glauben kommt, Gott wird für Gerechtigkeit sorgen. Wisst ihr nicht, dass wir so heimlich wünschen, oh, jetzt tue ich ihm möglichst viel Gutes, damit es ihm umso härter trifft später. Das ist nicht die Absicht, das ist nicht das Ziel. Wir wünschen doch wieder her, dass alle möglichst zum Glauben kommen, oder? Wir wollen doch, dass... Wir wollen es ja nicht jemand sagen, na, nee, dem wollen wir es nicht. Es wäre viel besser, wenn sie umkehren würden. Offenbar, für die, die weiter studieren wollen, nehmt mit nach Hause Offenbarung 3, Vers 9. Das ist, wo gesagt wird, ich werde die, die dich bedrängen, dazu bringen, dass sie vor dir ihre Knie beugen müssen. Also nicht im Sinne, dass sie es anbeten, aber es wird sie demütigen. Verstehst du? Und du wirst vor Gott stehen, gerecht.
Lasst uns das bewusst machen und lasst uns ihnen die Schuld nicht nachtragen, wenn Gott sie uns vergeben hat. Wenn es aber ein Gläubiger ist, was machen wir dann? Kann mich ja nicht sagen, oh gut. Was ist, wenn da ein Gläubiger da ist, der mir Verletzungen hinzufügt? Was ist, wenn es von meinem eigenen Bruder, von meiner eigenen Schwester geschieht? Ja, was ist dann? Und zum einen, Römer 14,10 sagt, wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes erscheinen, werden Rechenschaft ablegen. Aber selbst von den Gläubigen wird Gott Rechenschaft fordern. Und wird sagen, wie hast du dein Leben gelebt? Was hast du getan? Und Jesus identifiziert sich sehr mit den Seinen, mit dem Geringsten, mit Matthäus 18. Mit dem Allergeringsten, sagt er, das ist, als hättet ihr es mir getan. Matthäus 25, können wir vieles dazu noch anschauen. Aber Gott wird selbst zwischen Bruder und Bruder, er wird Gerechtigkeit schaffen. Er wird Gerechtigkeit schaffen. Es darf ein Trost sein für uns. Nicht, dass wir dem anderen Böses wünschen, überhaupt nicht. Aber Gott wird Gerechtigkeit schaffen. Vertraue darauf. Bete natürlich dass da eine Versöhnung stattfinden kann. Das sollte immer unser Ziel sein. Aber wir dürfen getrost sein, Gott wird Gerechtigkeit schaffen. Gott wird Gerechtigkeit schaffen. Und nicht wir selbst. Und dann vergib. Dann vergib von Herzen. Wisst ihr, ich denke, ist es nicht arrogant, wenn wir sagen, naja, dass Jesus so viel Sünden vergeben kann, meinem Bruder. Das ist klar. Aber ich kann sie nicht vergeben. Wenn Jesus ihm genau diese Schuld, die er auch selbst dir gegenüber begangen hat, wenn er das vergeben kann, solltest du dann imstande sein, es zu vergeben, als einer, der selbst verletzt, der selbst andere zerstört, der selbst kaputt macht? Oh ja, oh ja. Ich möchte euch Mut machen. Wir haben eine herrliche Verheißung in diesem Vers. Wir haben eine herrliche Verheißung, nämlich eines Tages vor Gott zu stehen und unseren ganzen, da werden wir ihn mit Augen sehen, ihr Lieben, unseren ganzen Sündenberg. Wir werden es live sehen, mit Augen. Wir werden uns völlig bewusst sein. Und wir werden sagen, Herr, habt Gnade und Barmherzigkeit. Und was wird er sagen? Alles vergeben in Jesus. Wenn wir uns dessen bewusst sind, ihr Lieben, dann lasst uns von Herzen die anderen sagen, was sie getan haben. Nicht, dass es leicht ist, nicht, dass ich sage, dass es kein Kampf sein wird weiterhin, aber dann lasst es uns, schickt den Teufel mit all diesen Dingen fort und sagt, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Jesus hat mir vergeben. Das ist das Allerwichtigste. Ich will barmherzig sein, wie mein Herr es gewesen ist und mir gegenüber ist. Lasst es uns tun und lasst es uns im Gebet auch antworten.
Auf diesem Berg.
Amen. Ich denke, Herr, ich kann für einen Großteil auch von uns sprechen, dass wir demütig und völlig mit leeren Händen vor dich kommen und einfach nur danken wollen für Jesus. Herr, wenn du ihn uns nicht als unsere Rettung gezeigt und vor Augen gestellt hättest, ja, dann müssten wir für jede einzelne Sünde bezahlen. Hoffnungslos. Herr, ich danke dir für deine übergroße Barmherzigkeit, die du uns geschenkt hast. Und ich will dich bitten, Herr, dass du mir dieses Wort neu und neu predigst und ins Herz hineinlegst. Damit ich barmherzig, vergebend, mit Freude vergebend, mit meinen Mitmenschen leben kann. Du hast unglaubliche Dinge getan, du hast unglaublich viel vergeben und erlassen. Lass uns dich dadurch verherrlichen, dass wir dir nacheifern. In aller Schwachheit, in aller Begrenztheit, durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Herr, dein Name muss geehrt werden, dein Name muss hochgehoben werden. Niemand gibt es, der so ist wie du. Amen. Amen.